Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Ihr Name verweist auf die Soulband Detroit Spinners. Und das Hamburger Instrumentalquartett Hamburg Spinners lässt auch Soulklänge einfließen. Lieder ist der Tatortreiniger-Soundtrack-Komponist Carsten Aerobic Meyer. So lange gibt's die vier Musiker der Hamburg Spinners noch gar nicht zusammen. Carsten Meyer hat den Gitarristen Dennis Rucks in dessen Yeah 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 Studios in Hamburg-Barmbek kennengelernt, als er dort mit Jacques Palminger und Sängerin Yvonne eine Single aufgenommen hat. 2019 war das. Sie verstanden sich gut, hatten ähnliche musikalische Vorlieben, wie das so ist. Und so haben sie mit David Nesselhauf am Bass und Lukas Kochbeck am Schlagzeug eine Band zusammengestellt. Und an ein paar Tagen dann das Album Skorpion im Stiefel aufgenommen. Natürlich in den Yeah 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 Studios. Carsten Meyer, der die Orgeltasten drückt und ein paar Stücke beigetragen hat, den habe ich akustisch sozusagen zum Corso-Gespräch getroffen und ihn erstmal gefragt, wo in Hamburg er sich gerade aufhält.
Ich bin ich zu Hause an meinem weißen Tisch im Wohnzimmer und ich bin so ein bisschen im Hobby der Aquarellmalerei verfallen. Deswegen ist der Tisch auch richtig voll mit bunten Klecksen und hier stehen Farbtöpfe rum und Wasserdöschen. Da finde ich gerade viel Freude drin.
Der Aquarellmalerei, ist das jetzt so ein wir alle haben unsere neuen Corona-Entdeckungen gemacht Hobby oder gibt's das schon länger?
Ach, ich hab, seit ich Kind bin, immer auch parallel dem zum Musikmachen gezeichnet und gemalt und das habe ich jetzt so ein bisschen wiederentdeckt. Ich hatte recht viel noch zu tun im letzten Jahr, Gott sei Dank. Ich habe Musik für einen Film machen können und jetzt habe ich so ein bisschen frei und mache das ganz gern. Das beruhigt einfach. Das ist einfach so ein bisschen, ja, es ist ein bisschen Rentner-Hobby, aber es ist tut sehr gut.
Zunächst mal, wer sind eigentlich die Hamburg, ja, Spinners oder Spinners? Wahrscheinlich Spinners, ne?
Das Tolle ist ja an dem Namen, es gibt die Soulband, die Detroit Spinners, nachher nur noch die Spinners genannt. Und wir sind alle Soul-Fans und das Tolle ist, wenn man die Hamburg-Spinners sagt, dann kommt natürlich die Hamburg-Spinners dabei raus und das passt uns allen sehr gut in den Kram, das passt auch sehr gut zu uns.
Woher kennen Sie sich alle? Wie haben Sie zusammengefunden?
Oh, wir kannten uns gar nicht alle. Der Dennis Rucks, das ist der Gitarrist und der Produzent der Platte, in dessen Studio haben wir diese Platte live eingespielt und der hat die Yvonne-Platte, diese Chanson-Platte, die ich mit Jacques Palminger und der Sängerin Yvonne Jansen im letzten Jahr gemacht habe, aufgenommen. Dadurch waren wir in Kontakt und ihren Schlagzeuger Lukas Kochbeck und den Bassisten David Nesselhauf, die habe ich dann bei der Session kennengelernt, aber auch mich sofort begeistert, denen angeschlossen.
Also das heißt, das war eine relativ spontane Aktion mit Dennis Rucks zusammen zu überlegen, ach, lass uns mal ein bisschen Musik zusammen machen und der holt noch zwei Leute ins Studio und dann haben sie erstmal drauf losgejammt oder wie begann das?
Ja, im Grunde ist das so. Das war natürlich jetzt Corona-bedingt, dass wir auf einmal alle Zeit hatten. Normalerweise der David ist Arzt, praktizierender. Lukas ist begehrter Tour-Schlagzeuger. Und dadurch, dass jetzt der Lockdown kam im März, April, saßen wir natürlich alle auf heißen, ja, wie nennt man das denn? Auf heißen Stühlen.
Heißen Kohlen.
Auf heißen Kohlen. Also wir hatten auf einmal Zeit und hatten Lust. Ich glaube, es war noch nicht der richtige Lockdown, aber es war möglich, dass wir ins Studio gingen und wir haben wirklich an einem Wochenende, ich glaube innerhalb von 3 oder 4 Tagen, die Platte uns ausgedacht und eingespielt.
Dennis Rucks ist Besitzer wohl auch des Yeah 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 Studios in Hamburg-Barmbek, wo Sie, wie Sie ja gerade erzählt haben, auch schon aufgenommen haben, unter anderem mit Jacques Palminger. Also es ist der zentrale Ort für alle Beteiligten, weil Sie da die Musik dann auch zusammen eingespielt und entwickelt haben. Was ist das Besondere an den Yeah 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 Studios? Besonders analog vom Equipment her oder besonderer Sound, Raumklang?
Ja, ja, natürlich. Also das Tolle an Dennis ist, dass der sich schon seit, keine Ahnung, Ewigkeit, mindestens 20 Jahren dem analogen Aufnehmen verschrieben hat und hat da ein wahnsinniges Know-how, ein wahnsinniges Equipment über die Jahre angesammelt und dieses Studio ist wirklich tipptopp ausgestattet mit alten Bandmaschinen, mit einem tollen alten Mischpult. Ich weiß, dass Dennis jetzt noch mehr für die Nerds rausgeben könnte, aber es steht da auch ein toller Flügel drin rum, diese Hammond-Orgel, Leslie-Verstärker. Das ist wirklich ein Paradies für Leute, die halt diese Aufnahmetechniken der 50er, 60er, 70er immer noch bevorzugen.
Haben Sie zu Hause auch noch eine Hammond B3-Orgel oder haben Sie da dann einfach sich ausgetobt?
Nein, die Hammond B3-Orgel gehört dem wundervollen, auch total analog-free Chris Hertel. Die hat einen ganz tollen Sound, die ist immer so kurz vorm Zerren. Das ist eigentlich eine richtige Rockorgel. Die B3 ist eigentlich ein Urmodell von Hammond, das im Jazz durch Jimmy Smith und andere Jazz-Organisten in den 60ern bekannt wurde oder sich so durchgesetzt hat. Aber diese Orgel von Chris Hertel, die hat wirklich so einen Rockbiss. Und der tat dem Ganzen auch gut. Das war eine Freude und eine Ehre, dass ich dieses schwere, große, riesengroße Instrument benutzen durfte.
Ich frage mich, also was jetzt so die Sache mit diesen verschiedenen Zugriegeln oder Registern oder mit oder ohne Vibrato und so weiter anbetrifft. Haben Sie da einfach ein bisschen rumexperimentiert oder kennen Sie sich da aus?
Ich bin auch, seit ich Jugendlicher bin, wirklicher Fan von der Hammond-Orgel. Es gab in den 80ern noch das James Taylor Quartett. Die hatten zu der Zeit, eigentlich kam aus dem Punk, und haben Hammond-Orgel-Jazz gemacht. Das hat also einen auch so ein bisschen motiviert. Und es gab Heimorgeln zu kaufen und ich habe so eine tolle Kork-Orgel aus den 70ern, die so diesen Hammond-Sound auch mit den Zugriegeln natürlich sehr eingeschränkt, aber auch so ein bisschen nachempfindet. Und das heißt, ich kannte mich so ein bisschen aus mit der Art der Hammond-Spielweise. Wenn man jetzt aber richtig Hammond-B3-Organist ist und so wie zum Beispiel Helge Schneider oder Barbara Dennerlein auch noch mit dem Fuß die ganzen Pedale mitspielen kann, und wenn man vor allen Dingen auch so eine Orgel besitzt und sich da 20 Jahre lang mit auseinandergesetzt hat, dann sind da bestimmt noch Tricks drin, von denen ich nicht die blasseste Ahnung habe.
Aber die Fußpedale, die wären dann quasi die Basspedale, ne? Die brauchten sie ja eh nicht, weil Bass ist ja mit dabei gewesen.
Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir einen tollen, den David Nessler, auf einen tollen Bassisten dabei gehabt. Ja, das würde mich überfordern. Also ich habe das mal in Videos gesehen, wie gesagt. Es gibt ein Video, wo Helge Schneider an der Hammond B3 sitzt und der macht das einfach. Das ist echt verrückt.
Bass haben Sie gerade erwähnt, David Nesselhauf am Bass. Dieser Bassklang, den finde ich auch sehr cool und ein bisschen besonders, erinnert mich auch so an Surf-Music-Aufnahmen. Hat er da irgendwie einen bestimmten Sound, einen bestimmten Hall drauf oder wissen Sie das?
Also was ich weiß, ich bin da leider auch kein Experte, aber er hat, glaube ich, im besten Stil von Carol Kay, das war so die tolle Top-Bassistin in den 60er Jahren, so einen Schaumschwamm unter seine Saiten gemacht, die so ein bisschen abdämpfen, deswegen klingt er dann ein bisschen perkussiver.
Als ich das Album das erste Mal gehört habe, da hatte ich so ein paar Klischeebilder vor Augen. Irgendwie so ein verwaschenes Sepia-Bild von Stammkneipe, Bierchen, Qualm, Kartenzocken, vielleicht auch, weil es gerade zur Zeit nicht so geht. Habe aber auch gedacht an Filmmusik zu einer 60er, 70er-Jahre-Serie über zum Beispiel einen Rettungsschwimmer am kalifornischen Strand mit entsprechenden Klamotten oder Quentin Tarantino-Film. Können Sie mit der einen oder anderen Assoziation was anfallen oder ist Ihnen das letztlich egal?
Nee, das ist uns überhaupt nicht egal. Und uns geht das genauso wie Ihnen. Das ist einfach, man hört diese Musik, das Instrumentalmusik, die hat einen bestimmten Charme. Und wenn dann, je nachdem, wie die zum Beispiel Akkorde sind oder die Melodie und das Tempo ist, hat man wirklich Assoziationen. Und wir hatten irgendwann so einen Deckel für das alles, für diese ganzen Bilder. Und der war wirklich so eine Art St. Pauli-Film der frühen 60er Jahre. Und dafür im Grunde die Filmmusik zu machen, das schlägt sich ja auch in den Titeln wieder. Das sind ja erst Instrumentalstücke, deswegen konnte man die Titel frei wählen. Und wir haben uns irgendwie dann reingedacht in so eine ein bisschen schwarze, Edgar Wallace-mäßige St. Pauli-Spelunken-Krimi mit vielleicht aber auch Surf-Szenen dabei und Verfolgungsjagden.
Meinen Sie denn, dass auch Ihre Erfahrungen mit Film-Soundtracks, Sie sagten, Sie hätten jetzt dieses Jahr gerade wieder noch was gemacht diesbezüglich, haben ja auch schon die Musik zum Tatortreiniger und so weiter gemacht, dass das Auswirkungen hat auf die Art der Musik, der Instrumentalmusik, die Sie in dieser Band gespielt haben?
Also dazu kann ich kurz erzählen, ich habe das Arne Feldhusen, dem Regisseur vom Tatortreiniger, vorgespielt und er war bei einem Stück, ich glaube beim Optimisten und meinte sofort, auch man, dafür würde er sofort wieder eine Folge Tatortreiniger drehen. Also das... Die ganzen Tatortreiniger-Soundtracks, aber viele von denen waren ja auch an Filmmusik der 60er Jahre, 70er Jahre angelehnt. Und dieser Einfluss ist definitiv bei den Hamburg Spinners auch hörbar und drin, klar.
Ansonsten sind ja musikalisch viele Referenzen hörbar. Jimmy Smith, also dann mehr so die Richtung B3, Hem B3-Sounds. Booker T in the MGs. Ich fühle mich auch an aktuelle Bands erinnert. Eine Köln-Berliner Combo, eigentlich Jazzmusiker, die machen auch so Surf-Music, Expressway Sketches. Da könnten Sie auch mal reinhören, wenn sie es nicht kennen.
Das ist toll, dass es so diese Musik auch nicht ausstirbt. Es gibt in Amerika Delvin Lamar, der fällt mir gerade ein, der aktuell mit so einem Hammond-Quartett unterwegs ist. Und dieses ganze Musizieren, ich habe das auch das Gefühl, da kommt eine ganz komplett neue Generation an Musikern, die einfach wieder richtig spielen können und Lust daran haben, am Miteinander zu spielen. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen gebremst durch Covid, aber wenn das wieder geht, dass Leute wieder in Proberäume gehen können und wieder auf Bühnen gehen können vor allen Dingen, dann die sind alle richtig gut, glaube ich, jetzt mittlerweile. Die haben richtig viel geübt.
Ein französisches Magazin FIP schrieb über ihr neues Album Hamburg Spinners Réveille le Groove Allemand sur Scorpion im Stiefel. Also gibt es sowas wie einen deutschen Groove?
Ich liebe den deutschen Groove. Mir fällt sofort ein Name dazu ein, Dieter Reit. Den kennen vielleicht viele noch, weil er nachher bei, oh Gott, war es jetzt in welcher Show? Ich meine bei Verstehen Sie Spaß, glaube ich, das Orchester geleitet hat. Und das ist einer der Top-Hammond-Groover gewesen. Es gab eine tolle deutsche Groove-Szene. Das waren alles eben, wie gesagt, auch Jazzer und Leute, die nachher in der Unterhaltungsbranche gearbeitet haben. Herbolzheimer fällt mir da noch ein. Und die konnten alle richtig swingen und grooven. Ingfried Hoffmann ist ein toller Pianist gewesen, der ganz viel Kindermusik und Fernsehmusik gemacht hat.
Stimmt, so Sesamstraße auch unter anderem.
Fantastischer Pianist und Hammond-Orgenspieler, genau.
Insofern passt das mit Le Groove Allemand.
Ich fühle mich da geschmeichelt und geehrt. Vor allem ist FIP oder FIP ist eine Radiostation. Und als ich selber im letzten Jahr noch durch Frankreich gefahren bin, haben die mich echt mit guter Musik versorgt. Das ist echt eine Freude und eine Ehre, dass die unsere Platte so gut aufgenommen haben.
Um nochmal an den Anfang unseres Gesprächs anzuknüpfen mit dem Aquarellmalen, was ja durchaus eine meditative Geschichte ist, wie Sie selbst erzählt haben. Ihre Musik, also nicht alle Stücke, aber viele, haben ja auch was so ein bisschen Stoisches, Meditatives an sich, wenn ich zum Beispiel an Stücke wie Kiezpanther denke. Ist Musikmachen für Sie auch eine meditative Angelegenheit?
Ja, natürlich, definitiv. Es ist nicht immer möglich, dass es zur meditativen Arbeit wird, aber vielleicht ist das auch ein Einfluss dieser modernen Musiken, wie beim Techno und beim Hip-Hop, wo so ein Loop, so eine Stoik in den Vordergrund rückt und dann verbindet sich auf einmal dieses Repetitive, was vielleicht zurzeit hauptsächlich beim Techno auftritt, und verbindet sich dann mit praktisch auch so repetitiver Musik, moderner Musik, mit Funk-Grooves, die zum Teil auch einfach stoisch weiterlaufen. Und gerade wenn man live zusammenspielt mit tollen Musikern, dann kommt man wirklich in so eine Art Trance. Das ist toll, wenn man den gleichen Loop live praktisch mit Musikern durchspielt, dann gerät man in so eine, ja, in Funk, in Groove oder in eine Meditation, je nachdem, wie man es nennen will.